Ich wünsche uns allen Gottes Segen und seinen Heiligen Geist. Das klingt immer so fromm, aber das ist das, was wir brauchen für die Predigt, wenn wir Bibelworte lesen, dass uns Gott hilft zu verstehen, dass der Heilige Geist uns Herz und Ohren, den Verstand aufschließt. Weil manchmal verstehen wir einen Bibeltext nicht, weil wir einfach ein Brett vom Kopf haben. Und der Heilige Geist nimmt das weg. Und heute wird ganz spannend und interessant, finde ich, weil ganz viel Geschichte damit schwingt. In dieser Geschichte vom Centurio, vom Hauptmann, der auf Jesus trifft. Und ich bitte Gott und den Heiligen Geist, dass er uns eben unser Herz, unser Verstand aufschließt und dass er uns etwas mitgibt durch diese Predigt, durch sein lebendiges Wort. Amen. Und das Wort Gottes, ich weiß, viele von euch freuen euch darüber, weil es ist faszinierend, das tut gut, das gibt Freude, das macht nachdenklich, das korrigiert und zeigt uns den Weg zum Leben. Ob das hier auf Erden ist oder sogar über den Tod hinaus, Gottes Wort führt uns und schenkt uns genau die Freude, die wir heute Morgen schon hatten, mit Norden und Süden. Genauso schenkt Gott uns Freude durch sein Wort und die ist noch viel, viel tiefer als ein leichtes Lächeln, sondern die betrifft wirklich auf die Seele, aufs Herz. Das Wort Gottes ist einfach umwerfend. Und diese Geschichte, die hört sich so einfach an, ne? Jesus trifft wieder auf jemanden und wieder gibt es ein Wunder. Aber wenn wir genau hinschauen und den Hintergrund verstehen, dann ist das eine wahnsinnig gute Geschichte, die uns anspricht, die uns Mut macht und uns Beispiel ist, dass der Glaube, allein der Glaube, wichtig ist. Eine völlig andere Begegnung heute mit Jesus. Ein Soldat, ein Verteidiger des Römischen Reiches, ein langer Arm Roms, um die politischen Beschlüsse aus der Ferne vor Ort in Israel durchzusetzen. Oft mit harter, brutalster Gewalt und Abschreckung. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, besonders in dem ersten Jahrhundert, in dem Jahrhundert, in dem Jesus geboren wurde und gelebt hat. Und dieser Soldat hat sich hochgearbeitet, hat sich einen Namen gemacht. Und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Nicht durch Nettigkeiten, sondern durch das Ausführen von Befehlen. In der Bibel im Griechischen steht drin, nicht Hauptmann, sondern Hundertschaftführer. Das ist der Dienstgrad. Auf Griechisch Hekatontarch und auf Lateinisch kennt ihr wahrscheinlich aus Asterix und Obelix Centurio. Das war sein Dienstgrad. Der einfache Centurio war zu Jesu Zeiten Befehlshaber einer Soldateneinheit, die den Titel trug, ein Jahrhundert. Hört sich komisch an, aber so hieß es damals. Und dieses Jahrhundert umfasste nicht 100 Männer, wie man vermuten könnte, sondern meist nur 80. Zwei Jahrhunderte bildeten eine Manipulation und drei Manipulationen bildeten eine Kohorte einer Legionärseinheit von 480 Mann. Und wenn man sich damit beschäftigt, merkt ihr, dass Zenturien ganz oft in der Bibel vorkommen. Apostelgeschichte 10, Cornelius, namentlich genannt, war sogar Centurio einer solchen Kohorte von 480 Männern und hatte sogar eine besondere Kohorte unter sich, die italienische genannt wurde. Könnt ihr mal bei Apostelgeschichte 10 nachlesen. Und wenn ihr euch dann damit beschäftigt, was so ein Centurio erreichen musste, können musste, um in diesen Bereich zu kommen, diesen Dienstgrad zu erreichen, dann wird euch die Geschichte auch noch mehr bewusster und klarer, die hier in der Bibel beschrieben wird. Ein Centurio konnte nach römischer Militärordnung nur gewählt werden und musste folgende Bedingungen erfüllen. Musste schreiben und lesen können, gute soziale, politische Beziehungen haben und diese mit einem Empfehlungsschreiben auch beweisen und belegen. Er musste mindestens 30 Jahre alt sein und ein paar Jahre bereits in der Armee als einfacher Legionär gedient haben. Und neben den eigentlichen römischen Legionen gab es immer auch noch Hilfstruppen, sogenannte Auxiliartruppen, bei denen aber auch die Zenturionen immer aus der oberen Schicht stammten, Römer waren oder eben hellenistischer, griechischer Abstammung. Der römische Militärtheoretiker Vegetius schreibt, als Centurio muss ausgewählt werden, der wachsam, von kühlem Kopf, tatkräftig ist und mehr dazu neigt, Befehle auszuführen, als zu diskutieren. der seine Kameraden zur Disziplin anhält, sie zur Waffenübung zwingt, darauf achtet, dass sie wohlgekleidet und geschult sind und dass die Waffen von allen geputzt und glänzend sind. Und Erkennungszeichen, ich habe mal ein Bild mitgebracht, könnt ihr mal dran werfen, Erkennungszeichen eines Centurio, eines Hauptmannes über 80 Legionäre, war der quergetragene Helmbusch und der sogenannte Vitis, ein Spazierstock, ein langer Ast aus dem Holz eines Weinstockes. Und dieser Vitis, den sieht man auch in dem Bild, der lehnt da unten bei dem Strohballen, der war Symbol der Autorität des Centurio. Und das ist ja nicht einfach aus Spaß da, aber könnt ihr euch auch vorstellen, der war dazu da, die Soldaten zu disziplinieren, wenn sie langsam, faul oder schlecht angezogen waren. So viel zum Hintergrund eines Centurio, eines Hauptmannes über 100, was eigentlich nur 80 waren. Zurück zu Jesu Geburt. Herodes der Große, der mit den drei Weisen, den drei Sterndeutern aus dem Morgenland Kontakt hatte, starb. Und dann nutzten die Juden, die besetzten Juden Israel diese Chance, um Aufruhr zu stiften. Dieser Aufruhr war ungefähr in der Zeit, wo Jesus wahrscheinlich so 6 bis 10 Jahre alt war. Und die Geschichtsschreibung sagt, dass mehrere Hunderte, sogar 2000, sagt ein Bericht, Juden dieses Aufstandes gekreuzigt worden sind. Das wissen viele nicht. Judas der Galiläer, so hieß der Anführer, der gemeinsam mit dem Pharisäer Zadok die gewaltbereite pharisäische Gruppe der Zeloten gründete. 6 nach Christus. Und es waren Messerkiller, es waren Meuchelmörder, die immer wieder Römer oder Freunde von Römern auf öffentlichen Plätzen in Israel umbrachten und dann wieder unbemerkt in der Menschenmasse verschwanden. Nichts Neues also, was heutzutage passiert. Und das Römische Reich und besonders die lokalen mit der Verwaltung beauftragten Könige und Statthalter gingen mit äußerster Brutalität dagegen vor, um abzuschrecken und um bloß nicht die Aufmerksamkeit vom Rom und dem Kaiser auf sich zu ziehen. Was mir auch nicht bewusst war, man überliest sowas immer, Apostelgeschichte 5, Vers 37, berichtet von diesem Aufstand. Dort steht: Danach stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und er ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, sind zerstreut. Und auch wenn diese Zeloten verstreut wurden, dauerten die Unruhen und Aufstände, die ständigen Terroranschläge in Israel gegen die Römer bis 73 nach Christus. Also wirklich fast das ganze erste Jahrhundert. Alles endete mit dem Massenselbstmord aller Kinder, Frauen und Männer, die sich bisher noch nach der kompletten Zerstörung Jerusalems in der Festung von Masada erfolgreich verschanzt und verteidigt hatten. Wenn ihr nächstes Jahr mitkommt nach Israel, Gemeindefreizeit, dann können wir diese Festung mal anschauen. Masada, die ist wirklich beeindruckend. Und wer von diesem historischen Hintergrund weiß, versteht auch, warum Pontius Pilatus, wenn auch nicht aus eigener Überzeugung, der Kreuzigung von Jesus zustimmte. Das Letzte, was er nämlich gebrauchen konnte, waren neue Unruhen und Spannungen mit den Juden und mit den Obersten von ihnen und dass der Kaiser auf ihn blickt in dieser Zeit. So viel der historische Hintergrund. Warum? Damit ihr die Geschichte verstehen könnt. Diesen Begegnungsbericht zwischen Jesus und diesem Centurio. Damit eure Bilder die richtigen sind und das nicht verharmlost wird, was das für ein Centurio ist, der da steht. Er war kein lieber kleiner Soldat, der in rosaroten Friedenszeiten diente, nicht an brutalsten Kämpfen beteiligt war und nur seinen Dienst mit Abhängen und Saufen in der Kaserne verdiente. Er war ein Centurio, der schon mehrere Jahre unter permanenter Terrorgefahr und Anschlägen gedient und blutige Erfahrungen mit dem Schwert gemacht hatte und vom jüdischen Volk tief verhasste und verachtete Besatzungstruppen befehligte. Und natürlich war er auch für die strenge, harte Ausbildung seiner Legionäre zuständig. Mit dem Vitis, mit diesem Spazierstock. Kein Mann, der diskutierte, sondern ausgebildet war zu gehorchen und Befehle auszuführen. Auch nicht die brutalen und die eiskalten konnte er einfach umgehen. Da war nicht so wie, ach, lieber Kaiser, da diskutieren wir erstmal drüber. Da war nicht ein Legionär, der sagte, oh, ich habe lange Haare, die möchte ich so weitertragen und tätowiert sein. Das gab es nicht zu der Zeit, das muss uns bewusst sein. Gerade da sich Jesus und der Centurio in Kapernaum trafen, am Galiläischen See begegneten, genau der Gegend, die die Keimzelle war, der Zeloten, der gewaltbereiten Terroreinheit der Pharisäer. Und der Gründer, der Name sagt es ja, Judas der Galiläer, war genau dort aufgewachsen und hat dort gewirkt. Und vielleicht sehen eure Bilder, die ihr jetzt vor Augen habt beim Lesen und Hören dieser Begegnung von Jesus mit dem Centurio von Kapernaum, ganz anders aus. Matthäus berichtet, als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Vor Jesus steht ein harter, kampferfahrener, befehlsgehorsamer Mann. Ein Mensch, der nicht zum heiligen Volk Gottes gehörte. Ein Mensch, der nach den vielen Jahren des Dienstes für Rom auch getötet haben wird. Ein sündiger Mensch, wie wir alle. Die Menschen, die Jesus nachfolgten und zu denen Jesus ein paar Verse weiter in dem Begegnungsbericht spricht, dem wird das Herz in die Hose gerutscht sein. Da tritt dieser Centurio direkt mit strammem Schritt auf Jesus zu. Und die dachten sich jetzt, was kommt? Zieht er sein Schwert? Erhebt er seine Stimme? Was jetzt? Ihr kennt euch in der Bibel aus, andere Menschen, die Jesus traf. Ganz anderes Setting, ganz andere Umgebung, ganz andere Art und Weise. Einige riefen verzweifelt hinter Jesus her. Oder kamen nicht an Jesus ran und wurden von Freunden und Verwandten zu ihm gebracht. Mancher kam nachts im Schutz der Dunkelheit. Andere wurden sogar von Jesu Jüngern davon abgehalten, zu Jesus zu kommen, ihm nahe zu kommen. Nicht so der Centurio. Ist ja klar, selbstbewusst steht da nur, trat der Centurio vor Jesus. Feierabend. Da konnten die Jünger nichts machen. Da konnten auch keine anderen Menschen was machen. Der weinte nicht, der schrie nicht, der trat einfach stramm vor ihn, stellte sich und baute sich vor ihn auf. Und dann kam gleich das Unerwartete von einem solchen Mann. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm und dann kommt's, der bat ihn. Etwas völlig Überraschendes passiert hier. Dieser hartgesottene Centurio hat eine Bitte an Jesus. Keine Bitte, dass Jesus irgendwelche Vorschriften beachten müsse, dass er bitte keine Unruhen in Kapernaum anzetteln sollte, sondern es ist ein echtes Herzensanliegen, was er hat. Dieser harte Soldat sagt, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Und das zerreißt anscheinend diesem harten Soldaten das Herz. Der Knecht ist ihm wichtig. Er liegt ihm auf dem Herzen. Aber die Beschreibung der Situation ist eben entsprechend eines Centurios. Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Zu unseren Kindern würde ich jetzt sagen, und ich denke, ihr werdet das bestätigen, und wie heißt das? Und ihr würdet hoffentlich sagen, bitte. Aber hier steht kein Bitte. Hier steht nur, er tritt vor ihn und sagt, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Punkt. Kein Bitte, kein, das tue ich für dich, wenn du das tust, sondern Punkt. Doch die Bitte scheint offensichtlich zu sein, dass dieser hartgesottene Soldat da steht und das überhaupt so über seine Lippen kriegt. Denn es heißt, er sagt zu ihm und bat ihn, und es muss an der Körperhaltung zu erkennen gewesen sein, diese Beschreibung der Situation seines Knechtes reicht aus, dass Jesus weiß, was er von ihm möchte. Und wieder überraschend, ohne Diskussion, die Antwort von Jesus: Ich will kommen und ihn gesund machen. Nichts anderes dazwischen. Ich will kommen und ihn gesund machen. Und jetzt kommt's: Keine kritischen Worte von Jesus über seinen Beruf von dem Centurio, auch nicht über das Leid, das er verursacht hat durch seinen Dienst. Kein Wort über sein Blutvergießen, nichts über seine Sünden und eine erst einmal nötige Vergebung der Sünden, bevor Jesus aktiv wird überhaupt. Nichts! Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Centurio ist dann derjenige, der dann überrascht ist und sagt: Stopp! Und spricht: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter meinem Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Herr, ich bin nicht wert. Habt ihr euch schon mal wertlos gefühlt vor Gott? Sie oder du? Dass ich sage, ich bin noch nichts wert? Nach außen tun wir ganz klar immer selbstbewusst. Aber wenn man alleine ist, auf dem Bett oder in den Spiegel guckt, bin ich es wert, dass Jesus mich anspricht, dass Jesus für mich stirbt, dass Jesus für mich lebt? Ja, du bist es wert. Aber erstmal will der Soldat auf was anderes hinaus. Ein Jude betritt nicht das Haus eines Heiden. Man beschmutzt sich, und zwar richtig. Es ist nicht irgendwie so ein Kavaliersdelikt, sondern ein gläubiger Jude betritt nicht das Haus eines Heiden. Wieder Apostelgeschichte 10 mit dem Hauptmann Cornelius. Petrus ekelt sich davor, das Haus dieses Hauptmannes zu betreten. Und erst der Traum von Gott, der richtig eklig ist, bringt ihn auf die richtige Spur. Jesus lässt sich von solchen menschlichen Gedanken nicht abhalten. Und er sagt: Ich komme sofort. Mir sind solche Regeln völlig egal. Ich bin der Sohn Gottes und ich tue das, was richtig ist. Herr, ich bin nicht wert, heißt aber auch: Jesus, ich weiß, dass ich Sünder bin und schlimme Dinge getan habe als Soldat. Ich bin es nicht wert. Ich bin kein Jude. Ich bin auch kein guter Mensch. Ich habe gemordet, ich habe gequält, ich habe Blut vergossen, ich habe mein Schwert eingesetzt. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Mit nur einem Wort traut der Centurio Jesus zu, aus der Ferne seinen Knecht gesund zu machen. Und da ziehe ich den Hut vor. Was für ein Vertrauen. Dieser Centurio setzt damit die Macht und die Autorität Jesu höher ein als der Kaiser Tiberius zu der Zeit in Rom. Jesus ist größer. Jesus ist mächtiger. Nur ein Wort von ihm und die Krankheit von meinem Knecht, der weit entfernt liegt, ist geheilt. Der Centurio gibt Jesus mehr Autorität als dem Kaiser in Rom. Jesus ist nicht nur Oberbefehlshaber von Menschen, sondern auch über Krankheit und Gesundheit. Und der Centurio weiß, wenn Jesus einen Befehl gibt, läuft das genauso wie in meinen Reihen, dann wird er ausgeführt. Engel, Menschen müssen tun, was Jesus befiehlt. Das ist ihm völlig klar. Das kennt er. Und das beschreibt er aus seiner Erfahrung in Vers 9. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht. Ich habe Soldaten unter mir und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Er kennt die Befehlskette und weiß, Jesus toppt sie alle. Jesus ist der Oberbefehlshaber. Und wenn Jesus sagt, sei geheilt, dann ist klar für diesen Centurio, dann ist er geheilt. Da gibt es überhaupt keine Frage, kein Vertun. Und das waren nicht nur leere Worte, nicht nur fromme Sprüche von dem Soldaten, sondern eine tiefe Herzens- und Glaubensüberzeugung. Und dann passiert das, was nur ganz selten in der Bibel passiert bei Jesus, ich glaube insgesamt nur zweimal, dass dann da steht, als das Jesus hörte, wunderte er sich, im Griechischen steht marvelous, der war erstaunt, der war von den Socken, Jesus, der war beeindruckt. Als das Jesus hörte, wunderte er sich, war erstaunt und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Autsch. Die Jünger waren wahrscheinlich dabei, andere, bei keinem anderen gefunden in Israel. Und Jesus wundert sich und ist selbst erstaunt über diesen Glauben von diesem Hauptmann. Ein riesiges Lob für diesen heidnischen Menschen, für diesen Soldaten und eine niederschmetternde Kritik am Volk Gottes für Israel. Das tut schon weh, was Jesus da sagt. Und dann kommt der Vers aus dem Matthäus-Evangelium, den wir heute als Sonntagsspruch haben, als Wochenspruch. Aber ich sage euch, sagt Jesus, viele werden kommen von Osten und vom Westen, um mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Der Matthäustext, Uwe, wäre besser gewesen. Hier gibt es nur Osten und Westen, hätte sie nicht vertan. Kein Norden und Süden. Jetzt war Matthäus genau. Nur weil man auf dem Papier zu einer Kirche gehört, nur auf dem Papier Christ ist oder ein Mensch von Geburt aus zum heiligen Volk Israel gehört, muss uns harterweise klar sein, dass das nicht automatisch bedeutet, dass wir in den Himmel kommen, ins Paradies. Das sagt Jesus hier mit klaren Worten. Das gilt für keinen. Aber Vertrauen auf und in Jesus ist der Schlüssel zum Reich Gottes für alle Menschen. Es ist ein harter Vers, den Jesus hier sagt und natürlich ein Riesenlob für diesen heidnischen Soldaten, der Jesus grenzenlos alles zutraut, was es in dieser Welt für Möglichkeiten gibt. So sollte eigentlich auch der Glaube des Volkes Israel aussehen, sieht er aber leider nicht. So das Urteil Jesu. Wie sieht es bei Ihnen mit dem Vertrauen in Jesus aus? Bei dir? Hat dein Vertrauen in Jesu Macht Grenzen? Nach außen ist klar, sagen wir, nee, hat keine Grenzen. Aber schaut mal tief in euer Herz. Gibt es da irgendwelche Hürden, wo ihr sagt, nee, das kann er nicht? Oder das traue ich ihm nicht zu? Wir kommen gleich am Ende noch mal ganz kurz da drauf und ist dahin. Und jetzt die Frage, würde Jesus auch über deinen Glauben, über ihren Glauben staunen und sagen, boah, dieser Mensch traut mir alles zu. Also der Hauptmann kriegt ihr riesiges Lob von Jesus. Glaub nicht, dass ich dieses Lob kriegen würde. Aber ich möchte daran arbeiten und immer mehr Jesus vertrauen, bei allem. Und egal wo, ob ich jetzt für jemanden in Australien bete oder nebenan, dass Jesus das kann, auch über den Bildschirm, über die neuen Medien, über Internet. Jesus kann das auch durch diesen Gottesdienst wirken auf dem Sofa, mit Brötchen und Kaffee auf der Hand. Und Jesus kann es trotzdem, er kann wirken. Wie viel traust du Jesus zu? Auf einer Skala von 1 bis 100. Und versteht ihr bei eurem Hintergrundwissen jetzt über die ganze Situation im Augenblick, was das für diese Jesus-Begegnung bedeutet alles und was es für uns bedeutet? Dass nicht ein mehr oder weniger sündfreies Leben Jesus erstaunt. Boah, du hast dich aber an alle Gebote gehalten, dein Leben lang. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Bibelgeschichte. Darum geht es nicht. Der Soldat war Soldat und tut alles, was ein Soldat so tut. Das dürfte euch hoffentlich inzwischen klar geworden sein. Aber die Gebetserhörung passiert nicht, weil er so ein tolles Leben nach den Geboten geführt hat und sündfrei mehr oder weniger gelebt hat, sondern er erfährt Gebetserhörung, weil er Jesus einfach vertraut, bedingungslos sich fallen lässt in Jesu Hände. Ich habe das genannt, er vertraut in die Einwortmacht Gottes, Jesu. Ein Wort genügt Macht. Und dann ist ja noch viel mehr offensichtlich in Jesu Begegnung mit diesem Centurio. Der Centurio, das kommt jetzt überhaupt zum eigentlichen Punkt, bittet nicht für sich selbst, sondern bittet für einen anderen Menschen, der ihm wichtig ist. So weit, so gut. Das ist noch nicht der Knackpunkt. Aber ob dieser Knecht selbst an Jesus glaubt oder überhaupt an irgendetwas, spielt bei Jesu Heilungswunder keine Rolle. Die reden hier über den, der weiß gar nicht, was passiert. Der liegt da krank, quält sich, ist gelähmt und der Oberst da, der Centurio, verhandelt mit Jesus über seine Gesundheit. Der hat gar nichts damit zu tun und wird doch gesund. Weil ein Mensch, der Jesus vertraut, für ihn gebetet hat. Und egal, wie es um seinen Glauben steht, er wurde gesund gemacht. Das geht also, dass wir für andere bitten und die gar nicht an Jesus glauben. Das funktioniert. Ein sündiger, heidnischer Mensch, der auf Jesu ein Wort genügt macht, vertraut, bittet für einen Menschen, der krank ist und weder durch seinen Glauben noch durch sein Bitten daran beteiligt ist und es geht. Fürbitte für andere, auch für Menschen, die gar nicht dran glauben. Und Jesus sagt zu dem Centurio, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund in derselben Stunde. Was für ein Vertrauen von diesem Centurio. Und was für ein Machtbeweis Jesu. Volles Vertrauen lohnt sich also. Volles Vertrauen in Jesus lohnt sich. Und jetzt noch die spannende Frage an euch zum Schluss. Und das ist ein Test für euer Vertrauen in Jesus. Wie schätzt ihr nach all dem Wissen, das ihr jetzt habt von dem Centurio, ein? Wie hätte er reagiert, wenn Jesus Nein gesagt hätte? Wie hätte er reagiert, wenn Jesus gesagt hätte, ich mache deinen Knecht nicht gesund? Traut sich einer? Einschätzung? Schwert gezogen, Kopf abgehauen, beleidigt, aufgestampft, weggerannt? Ich vermute, dass der Centurio den Befehl Jesu einfach akzeptiert hätte. Wenn er zu jemandem sagt, tu das nicht, nein, dann tut er es nicht. Und wenn er Jesu Autorität wirklich anerkennt und er sagt, nein, dann ist das so, dann akzeptiert er das. Und es hat keine Auswirkung auf sein Vertrauen. Hat keine Auswirkung auf die Autorität Jesu. Denn er weiß, sein Vorgesetzter, der Oberbefehlshaber, wird seine guten Gründe haben, warum er Nein sagt und etwas nicht tut. Selbst wenn der kleine Centurio es nicht versteht. Und selbst wenn Jesus Nein sagt zu dir und manches Wunder nicht geschieht und du vielleicht nicht gesund wirst, heißt das nicht, dass Jesus dich nicht als wertvoll erachtet, sondern er will dir etwas Gutes tun und du siehst nur nicht, warum und wozu und weshalb. Und dann bitte ich dich, vertraue trotzdem zu 100% auf den Oberbefehlshaber, auf den, der mit einem Wort alles ändern kann. Auf Jesus Christus. Ich bin davon überzeugt, dass der Centurio ein Nein von Jesus einfach angenommen hätte, befolgt hätte. Vielleicht sollten wir von ihm lernen, einfach, egal was passiert, Jesus so zu vertrauen. Das ist nicht einfach, ich weiß, aber der Centurio ist ja auch einer von vielen Millionen. Und Jesus sagt, dieser Typ, darüber bin ich erstaunt, was der für einen Glauben hat. Ich glaube, daraus können wir lernen, einfach zu vertrauen in die Autorität und in die Macht Jesu. Amen.